Das ist das größte Event, was es für uns Sportler gibt, und genauso sollte man das auch behandeln. Ich glaube, man sollte das auch ein bisschen an die große Glocke hängen, weil vielleicht ist das letzte Mal in deinem Leben, dass du die Chance hast, bei einer Olympiade oder bei Olympischen Winterspielen für die deutsche Nationalmannschaft aufs Eis zu gehen.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Moritz Seider ist heiß auf den Start der Olympischen Spiele bei den Männern. Ich bin heiß auf den Start. Und Bernd Schwickerath ist es auch. Buongiorno.
Buongiorno. Mir ist sehr kalt. In Mailand ist das Wetter nicht so geil, muss ich sagen.
Also Caldo meinst du praktisch. Caldo ist es, ne? Caldo.
Ja.
Caldo ist dran. Egal. Das Italienisch fragen wir in 2 Wochen dann ab, wie gut es dann wirklich geworden ist. Ich glaube, mit dem Bier bestellen funktioniert es bis jetzt, oder?
Das hat sehr gut funktioniert, vor allen Dingen gestern Abend. Kann ich nicht anders sagen. Also ich habe es in 10 Minuten eben schon erzählt. Wir waren mit ein paar Kollegen was trinken und auf einmal öffnete sich die Tür und Juraj Slafkovský kam rein. Und großes Hallo mit den slowakischen Fans vor Ort. Da war natürlich, wie es eben schon mal bezeichnete, ein Selfie-Marathon, sogar mit Schlange. Man stellte sich an, um sich mit dem großen Helden des ersten Spiels dieses Olympischen Männerturniers fotografieren zu können.
8 Olympiaspiele, 9 Tore im Alter von 23. Kann man mal machen.
Ist der nicht erst 21? Der war doch 17 bei seinem letzten Spiel.
21, genau, das ist recht.
21.
Genau.
Mit 17 ist der Kollege schon MVP geworden. Oh, gar nicht so schlecht.
Genau, mit Gitter damals noch, das ist recht. 17, ja, ja genau. Was, ja. Bevor wir anfangen hier mit wieder einmal einem etwas längeren Podcast, auch mit Stimmen von den deutschen Männern und den deutschen Frauen, Blick aufs Männerturnier und natürlich einen Rückblick auf die Gruppenphase bei den Frauen, kann der Bernd Schwickerath jetzt gleich schon wieder Pause machen, so ungefähr so 10 Minuten, denn ja. Wir sagen Danke, und zwar jetzt persönlich an alle, die uns bis jetzt supportet haben bei diesem Olympia-Projekt. Und das ist eine lange Liste. Ich fange mal an. Michael, Florian, Michael, Thomas, Julian, Matthias, Axel, Simone, Detlef, Andreas, Ballverstolperer, Heiko, Simon, Christian, Marc, Jens, David, Marc, Frank, Stefan, Sebastian, Martin, Benjamin, Anton, Thorsten, Stefan, Martina, Berthold, Alexander, Tobias, Lars, Luca, Sascha, Max, Andreas, Frank, Tim, Jan, Jörg, Wolfgang, Felix, Martin, Tom, Wolfgang, Kai, Max, Ingo, Stefan, Sarah, Thorsten, Tobias, Katharina, Lukas, Markus, Sarah, Ingo, Oliver, Andreas, Gregor, Kai. Danke an Markus, an Gerd, an Erik, danke an Stefan, an Felix, an Jörg, Dirk, an Marc, an Julian, an Jürgen, an Maximilian, danke an Ronny, an Holger, an Sven, an Felix, an Sven, an Julia, an Holger, an Justin, an Peggy, an Klaus, an Dominik, an David, an Thomas, danke an Markus, danke an Sandra, danke an Oliver, an Andrea, an Florian, Thomas, Robert, Jörg, Markus, Steffen, Michael, Marco, Kai, Dirk, Michael, Mike, Christoph, Jürgen, Matthias, Volker, Annika, Manfred, Timo, Thorsten, Stefan, Jürgen, Nils, Markus, Alexander, danke an Thomas, danke an Kevin, danke an Hans, an Stefan, an Justin, an Felix, an Tim, an Kai, an Nils, an Florian, an Johannes, Stefan, Jirka, Markus, an René, Andreas, Christian, Tobias, Valentin, Peter, Kevin, Oliver, Florian, Christoph, Andreas, danke an Sebastian, an Philipp, an Stefan, an Marc, an Marco, an Arndt, an Steffen, an Jannis, danke an Konstantin, an Simone, an Andreas, an Sebastian, an Theresa, an Sebastian, an Roadgame, Hawk Eishockey Podcast, an Jonas, an Axel, an Christian, an Christoph, an Marius, an Yannick, an Philipp, an Dominik, an Stefan, an Benjamin, an Tim, an Tobias, an Raul und an Daniel. Und das ist die Liste aller Supporterinnen und Supporter.
Ja. Und danke an dich, dass du das so gut vorgetragen hast. Und was natürlich wieder auffällt, ein sehr großer Männerüberschuss. Ne? Das muss sich natürlich irgendwann ändern. Also nicht, dass die Männer weniger machen sollten. Ne? So ist das natürlich nicht gemeint. Nee, vielen, vielen Dank. Und ihr könnt es natürlich noch nach wie vor unterstützen, denn ihr wisst, das ist Arbeit für uns und ihr finanziert damit das, was ihr gerade hört.
startnext.com/olympia-2026, natürlich die Podcasts im freien Feed hier, aber auch ja dann Texte nach jedem Deutschlandspiel bei den Männern und bei den Frauen und exklusiv Podcast-Folgen, alles bekommt ihr dann per E-Mail zugeschickt auf die E-Mail-Adresse, die ihr hinterlegt habt bei Startnext. Bernd, Wir haben Moritz Seider schon gehört mit der Vorfreude. Wir wollen ihn nochmal ausführlicher hören. Vor dem Start der Olympischen Spiele für die deutsche Männer-Eishockey-Nationalmannschaft heute Abend gegen Dänemark.
Ja, das ist das größte Event, was es für uns Sportler gibt. Und genauso sollte man das auch behandeln. Klar sollte man aufgeregt sein. Klar sollte man vielleicht auch ein bisschen nervös sein. Und ich glaube, wenn die Scheibe aufs Eis fällt, ich glaube, dann sind alle ready genug, um da einfach gutes Eishockey spielen zu wollen. Und da mache ich mir keine Sorgen. Aber wie gesagt, also ich glaube, man sollte das auch ein bisschen an die große Glocke hängen, weil vielleicht ist das letzte Mal in deinem Leben, dass du die Chance hast, bei einer Olympiade oder bei Olympischen Winterspielen für die deutsche Nationalmannschaft aufs Eis zu gehen.
So lange drauf gewartet, zum ersten Mal seit 12 Jahren, seit Sochi 2014 die NHLer wieder mit dabei, aber zum ersten Mal seit 16 Jahren dann eben Deutschland, die Männernationalmannschaft bei NHL-Beteiligung wieder mit dabei. Also einfach eine lange, lange, lange Pause, eine große Vorfreude. Ja, und jetzt wird Eishockey gespielt und ich glaube, das, was wir schon gesehen haben, hat schon Vorgeschmack gegeben auf ja die Qualität des Turniers und das Tempo des Eishockeys.
Absolut, wir haben 3 Spiele bisher gesehen. Also das erste war das eben erwähnte 4:1 der Slowakei gegen Finnland. Da ging es schon ganz gute Sache. Dann Schweden gegen Italien 5:2. Okay, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen enger an, als es eigentlich war. Selbst als es zwischendurch 2:2 stand, sind die Schweden denen ja so gesehen spielerisch komplett davongerannt. Und gerade eben zu Ende gegangen, Schweiz gegen Frankreich 4:0. Also die Schweizer haben dann auch mal direkt gezeigt, dass mit ihnen auf jeden Fall zu rechnen ist.
Was hast du für einen Eindruck von dieser Mannschaft, von den Spielern? Wie viel ist Fokus, totaler Fokus auf das Auftaktspiel und auf das Sportliche? Wie viel Olympia-Flair, Olympia-Feeling können die überhaupt mitnehmen und aufsaugen?
Ich glaube, das ist ziemlich unterschiedlich. Bei Moritz Seider hat man gemerkt, dass er auch so ein bisschen Sachen abseits seines eigenen Sports wahrnimmt. Er hat ja zum Beispiel erzählt, dass er einen alten Schulfreund von sich getroffen hat. Also wirklich jetzt nicht irgendwie jemanden, den er mit 18 kennengelernt hat, sondern die waren zusammen in der 5. Klasse. Moritz Klein, das ist ein Eisschnellläufer. Und die wussten zwar voneinander, dass sie beim Turnier sind, also jetzt hier bei Olympia, aber sie wussten halt nicht, ob sie sich treffen. Und dann sind sie sich wohl in der Mensa im Olympischen Dorf, so standen sie gegenüber so, hey, du bist doch Moritz, hey, du bist... Und dann haben sie sich dann so direkt zusammen zum Essen verabredet und meinte, sei halt total cool. Und Seider hat auch erzählt, wie schön es ist, auch mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, von anderen Nationen, mit anderen Sportarten und sowas. Andere wiederum, gut, die haben wir jetzt nicht explizit auch alle danach gefragt, aber da ist der Fokus schon sehr, sehr, sehr auf das eigene Turnier. Ne? Da ist es so, ja, das ist jetzt das große Ding. Da haben wir alle mehr als ein Jahrzehnt drauf gewartet. Und es dauert ja auch nur knapp 12 Tage. Überleg mal, heute ist Donnerstag und nächste Woche Sonntag ist es schon vorbei. Also das ist ja ganz kurz dafür, was dafür ein Aufriss gemacht wurde mit Verhandlungen zwischen IIHF und IOC und NHL und NHLPA und was da alles drin war und wie es da um Millionen und Milliarden geht. Und dann ist die ganze Kiste irgendwie in anderthalb Wochen vorbei.
Ja, und das geht halt einfach auch Schlag auf Schlag. Und ich glaube, das ist auch ein Charakteristikum dieses Turniers. Du musst gleich Vollgas geben. Und das haben, glaube ich, die Finnen zum Beispiel gesehen gegen die Slowaken. Die Finnen sind ja nicht so eine Mannschaft, die gleich Vollgas gibt, sondern die sich normalerweise so ein Turnier mal anschaut, vielleicht in der Gruppenphase gar nicht so stark ist, dann in der K.O.-Phase aber eingespielt ist. Aber es geht halt einfach wirklich darum, ja, vom ersten Moment an, eigentlich hast du jedes Mal ein Endspiel, weil du willst natürlich Erster werden in der Gruppe, willst da dieser Playoff-Runde aus dem Weg gehen und dann kommt die K.O.-Phase. Du hast nichts zu verlieren, du kannst nicht ausscheiden und ich glaube, so musst du auch Eishockey spielen. Vom ersten Moment an, ja, Gas und nach vorne.
Ja, allein in der Gruppenphase sind jetzt 3 Spiele in 4 Tagen oder teilweise in 5 Tagen. Und dann geht es ja genauso weiter. Also du wirst am Ende in diesen 1,5 Wochen, wenn alles gut läuft, wirst du 7, vielleicht sogar 8 Spiele gemacht haben. Und ich frage mich ein bisschen, wir hatten ja schon häufiger darüber gesprochen, dass ja eben so lange die NHL-Leute nicht dabei waren, dass der ein oder andere Kaderplaner dann schon vielleicht auch darauf Rücksicht nimmt und eben jemanden nominiert, der es einfach mal verdient gehabt hätte, auch schon in den Vorjahren und für den das aufgrund des Alters auch jetzt die letzte Chance ist. Aber die große Frage ist, hat das dafür gesorgt, dass manche zu viele Alte mitgenommen haben? Vielleicht sollte man jetzt dieses erste Spiel zwischen der Slowakei und Finnland nicht überinterpretieren. Aber ich fand die Slowaken, die ja deutlich jünger sind, die sahen auch irgendwie frischer aus. Und ich weiß nicht, ob manche Teams diesen hohen Altersschnitt haben, ob die das durchhalten. 8 Spiele in 10 Tagen oder sagen wir mal 12 Tagen.
Andererseits ist der nächste Punkt, den ich auch auffällig finde, es ist ja Olympia, also du willst ja eigentlich auch dieses Feeling irgendwie mitnehmen. Du bist im olympischen Dorf. Es geht natürlich um den Sport, aber es geht einfach auch, ja, um den olympischen Gedanken, um den Austausch vielleicht mit Sportlerinnen und Sportlern von anderen Nationen oder aus deinem eigenen Team. Gerade beim Eishockey habe ich so das Gefühl, es geht einfach, ja, Tunnelblick auf dieses Turnier und auf Ergebnisse und bei den Top-Nationen auf die Goldmedaille. Ich meine, das beste Beispiel sind die Kanadier, die jetzt aus dem olympischen Dorf ausgezogen sind und jetzt in einem Fünf-Sterne-Hotel leben.
Ganz kurz dazu, also ja. Die Kanadier hatten von Anfang an dieses Hotel gemietet und sie hatten immer die Option rauszugehen. Das war auch so Teil des Deals, ne, zwischen Organisatoren hier und Hockey Canada und sowas, ne. Aber man hat eigentlich gedacht, dass sie dann doch eher noch im olympischen Dorf bleiben. Und jetzt sind sie halt offiziell quasi ausgezogen mit der Begründung, wir wollen uns besonders auf das Sportliche fokussieren können.
Ja, aber so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, klar, die Kanadier haben natürlich individuell gesehen die beste Mannschaft bei diesem Turnier, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das hemmen kann. Du hast jetzt so lange eben nicht Olympia gespielt, bei einem Best-on-Best-Turnier. Du weißt, 2010, 2014, jeweils Kanada hat die Goldmedaille gewonnen. 2010 natürlich dieser ikonische Moment, Sidney Crosby mit dem Game-Winner in der Verlängerung in Vancouver gegen die USA. Also mehr auf 2-3 Sekunden einschmelzen kannst du das ja gar nicht, was einfach ikonisch ist für Olympia im Eishockey. Und jetzt haben die Kanadier auch einen brutalen Druck. Also auch die Aussage von Nathan MacKinnon, die ich gelesen habe, ob sie dann irgendwie so ein bisschen von diesem Feeling aufsaugen können. Er hat gesagt, er wird das machen, aber er kann es einfach nicht machen, weil es geht nur um Gold, nur der Fokus darauf. Und ich finde schon, dass Eishockey da bei diesem Turnier so eine spezielle Rolle einnimmt. Vor allem bei den Männern, weil es einfach halt Spieler sind in der NHL, die immer eigentlich im Fokus stehen, die auch wirklich sehr, sehr gutes Geld verdienen und für die es jetzt vor allem einfach um den sportlichen Erfolg geht. Für alle anderen Sportlerinnen und Sportler bei Olympia geht es auch um den sportlichen Erfolg, will ich überhaupt nicht sagen. Aber die wissen, das ist die allergrößte Bühne. Da muss ich mich auch so irgendwie charakterlich präsentieren. Ja, da kann ich mich ja verkaufen auch, muss man ganz klar sagen. Weil wenn ich da einen guten Eindruck mache, wenn ich erfolgreich bin, erinnern sich die Leute an mich und ich kann jahrelang vielleicht mein ganzes Leben davon zehren. Ich wohne hier relativ nah bei Markus Wasmeier, der einfach diesen einen Moment hatte, also der wurde vorher schon mal Weltmeister in den 80er Jahren, der hat dann jahrelang nichts gewonnen und dann hat er halt bei einem olympischen Wettkampf oder bei zwei Wettkämpfen zweimal Gold geholt, zweimal abgeliefert und seitdem kennt jeder den Namen Markus Wasmeier und seitdem ist er halt einfach auch eine Persönlichkeit, ne? Und jeder kennt sein Gesicht und seine Stimme und da kann er auch was draus machen und er hat was draus gemacht. Und das sind halt die Sportarten abseits des Eishockeys. Ob jetzt Sidney Crosby hier, ob den mehr Leute danach kennen, das ist dem völlig egal. Für dem geht es darum, nach drei Stanley Cups jetzt auch die dritte Goldmedaille zu holen.
Genau, und der Unterschied ist natürlich auch, bei manchen sind diese Olympischen Spiele so quasi auf einen Tag verdichtet. Ich habe heute meinen Wettkampf, heute muss ich es machen. Klar, je nach Sportart starten manche in mehreren Disziplinen, aber manche starten ja wirklich nur einmal. Eishockey ist halt ein Turnier und auch wenn wir eben gesagt haben, dass das eigentlich kein langes Turnier ist, natürlich ist es trotzdem viel, viel länger als jemand, der irgendwie einmal beim Shorttrack startet oder sowas. Ne? Das ist natürlich der große Unterschied. Und ich glaube, so ein bisschen das Problem mit dem olympischen Flair ist natürlich auch, dass diese Spiele hier ja an so vielen verschiedenen Orten sind. Also wir hier kriegen in Mailand überhaupt nichts mit von dem, was in den Bergen passiert. Das ist einfach viel zu weit. Da müsst du 5, 6, 7 Stunden hinfahren. Und deswegen hast du natürlich auch die Sportlerinnen und Sportler, die in den Bergen sind, kriegen auch nicht mit, was im olympischen Dorf hier in Mailand passiert. Und auch innerhalb Mailand, die Wege sind ultra weit. Also ich war die Tage einmal beim deutschen Training und bin von da aus dann in die andere Halle gefahren, um dann das Spiel der kanadischen Frauen gegen die Tschechinnen zu sehen. Da bist du 1,5 Stunden mit Bus und Bahn unterwegs. Also du hast nicht hier dieses eine konzentrierte Olympia-Erlebnis. Ja, du hast direkt vor dem Dom, also vor dem großen Mailänder Dom, ist ja quasi so die Zentrale der Stadt, vor auf dem großen Platz, da steht so der große Olympia-Fanshop und da merkst du schon und du hast natürlich auch an den Bus- und Bahnhaltestellen hast du Werbungen oder du hast hier so, ich weiß nicht, wie man das nennt, das kennt ihr doch so aus der Weihnachtszeit, wenn da so ja, so Leuchtschriften quasi in der Stadt hängen. Das hast du ja auch, dass dann mal so Milano Cortina 226 da irgendwo rumsteht, ne? Aber du fühlst nicht so, dass diese ganze Stadt jetzt hier für Olympia brennt. Zum Beispiel, ich habe gestern auch mal mit ein paar Einheimischen gesprochen und manche haben gesagt, ich gucke mir das überhaupt nicht an, das interessiert mich überhaupt nicht und das ist doch alles nur blöde Kosten, die auf uns zukommen. Also du hast auch wirklich Olympia-Gegner in der Stadt. Es gab hier auch schon richtig Proteste, ne? Die richtig gewaltsam waren, wo es richtig geknallt hat zwischen Demonstranten und Polizei und sowas, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, die ganze Stadt hier feiert Olympische Spiele und alle saugen diesen Geist auf, sondern die meisten Leute leben hier ein normales Leben weiter und die einzelnen Sportlerinnen und Sportler sind sehr, sehr auf ihren Wettkampf fokussiert.
Das Turnier der Frauen läuft schon länger. Deutschland hat sich fürs Viertelfinale qualifiziert. Darüber sprechen wir später. Jetzt schauen wir auf den Start der deutschen Mannschaft. Auftaktspiel gegen Dänemark. Und wir hören Harry Kreis zur Vorbereitung auf dieses Turnier.
Wir machen uns keine Gedanken darüber, dass wir keine Zeit haben, bis die Spiele losgehen, sondern wir freuen uns, dass es nicht mehr so lange dauert, bis die Spiele losgehen. Ich sage das mal so.
Also besser als so eine WM-Vorbereitung, die 5 Wochen dauert.
Ja, ich meine, unser Spielsystem an sich, unsere Prinzipien, die ändern sich nicht, klar. kleine Eisfläche. Das ist wichtig, dass, ich sage jetzt mal, unsere europäischen Spieler da drauf kommen und das erleben für sich. Weil die Routen, die sie laufen, sind doch ein bisschen anders. Auch die Torhüter haben gesagt, die Scheibe geht schneller um die Bande herum, die Rims. Aber das sind schnelle Anpassungen, die die Spieler machen.
Also das System ist das gleiche, die Spielweise ist bekannt, die DEL-Spieler kennen das, die NHL-Spieler lernen das schnell kennen oder können das auch sehr schnell adaptieren. Deutschland wird jetzt nicht so groß anders spielen als bei Turnieren davor. Oder werden sie es und müssen sie es?
Ja, also ich glaube, sie werden natürlich ein Stück weit anders spielen, weil halt die individuellen Skills andere sind. Also wenn du einen Leon Draisaitl, einen Tim Stützle, einen JJ Peterka, einen Moritz Seider in der Mannschaft hast, dann spielst du natürlich anders, als wenn du nur mit DEL-Spielern unterwegs bist. Natürlich gibt es auch in der DEL verschiedene Spielertypen. Die einen kommen eher über das technische Läuferische, die anderen eher über die Härte oder die Struktur oder sowas. Das ist auch klar. Aber ich glaube schon, dass wir ein bisschen anderes Eishockey sehen werden als bei Weltmeisterschaften.
Ja, vor allem schnelleres Eishockey.
Es wird schon sehr schnell sein gespielt, muss man sagen. Also das ist schon, man hat es jetzt auch nochmal gemerkt, also in der neutralen Zone, das kaum Platz. Ich glaube, da haben sie es weggenommen. So wie es jetzt mir vorkam, sind die Zonen relativ gleich. Also es kann auch sein, dass ich jetzt falsch liege, aber mir kam es so, dass die Zonen jetzt relativ gleich sind und NHL ist und dass die neutrale Zone nochmal ein kleines Stück kleiner geworden ist. Das heißt natürlich, dass zu einem Transition-Spiel in der neutralen Zone, das wird total schnell überbrückt werden. Also es wird halt immer in den zwei Zonen gespielt werden. Und das macht das Spiel natürlich total schnell. Das ist klar.
Nico Sturm, und da geht er schon ein bisschen ins Detail und wir haben ja auch drüber gesprochen, über die Eisfläche, die Größe der Eisfläche. Also normalerweise ist es ja NHL-Eis, also schmäler als in der DEL, deswegen enger. Aber diese Eisfläche ist jetzt in Mailand auch noch einen Meter kürzer, als das die NHL-Spieler gewohnt sind. Und Nico Sturm hat es ja gesagt, ihm kommt so vor, als hätten sie es in der neutralen Zone weggenommen. Also die neutrale Zone sehr, sehr klein. Transition-Spiel, Umschaltspiel, noch wichtiger. Die deutsche Mannschaft steht dafür, Bernd, unter Harry Kreis. Also Scheibe schnell hinten raus, Scheibe schnell hinter die gegnerischen Verteidiger. Das predigt Harry Kreis. Ja, und das müssen sie möglichst schnell adaptieren im Auftaktspiel gegen Dänemark und natürlich auch im weiteren Turnier. Und das noch schneller spielen.
Ja, wenn ihr euch mal die Eisfläche angucken werdet im Fernsehen oder vielleicht ist ja auch irgendjemand hier, guckt es in der Halle an. Also mit drei gleichen Zonen hat das gar nichts zu tun. Klar, das wissen wir jetzt seit Jahren, dass die Zonen halt ein bisschen verändert wurden. Ne? Das ist ja vor Jahren schon passiert, dass die beiden blauen Linien eher Richtung Mittellinie gewandert sind, damit halt mehr Offensive passiert und sowas. Aber hier ist das quasi, also das ist ja fast ein Fußballfeld, das sind ja fast zwei Hälften, muss man schon sagen. Also die neutrale Zone ist sowas von kurz. Und deshalb glaube ich auch, dass das Spiel sehr, sehr wenig in der neutralen Zone stattfinden wird. Das wird vor allen Dingen in den Angriffsrouten stattfinden.
Wir haben mitbekommen, wer die Führungsspieler sind in dieser Mannschaft. Wir wissen das schon seit Jahren, wer diese Führungsspieler sein werden. Natürlich, wer die Qualität hat. Nico Sturm ist einer, der sehr, sehr viel sicherlich auch in der Kabine spricht und auch gegenüber den Medien sehr eloquent ist, sehr gut die Dinge klar machen kann. Kapitäne sind Leon Draisaitl und seine Assistenten Moritz Seider und Tim Stützle. Also das ist ja die Führungsriege, die Leadership Group, die mit dem Buchstaben auf dem Trikot. Wir haben darüber auch schon gesprochen. Sollte es weiterhin Moritz Müller sein, eigentlich ja der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt sind es die drei NHLer. Ist das so entschieden worden, weil Leon Draisaitl einfach das Gesicht des deutschen Eishockeys ist, weil er der beste Spieler ist? Der Kapitän muss nicht unbedingt immer der beste Spieler sein. Ja, er muss einfach die Mannschaft anführen und natürlich auch derjenige sein, der in der Kabine das Wort ergreifen kann. Was macht das mit der Mannschaft? Spielt das eine Rolle, dass jetzt Moritz Müller nicht Kapitän ist, obwohl er mit dabei ist?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also einerseits finde ich, dass Draisaitl ja auch ein absoluter Führungsspieler ist. Er hat in Edmonton ja auch einen Buchstaben am Trikot. Und man darf nicht vergessen, dass auch Moritz Seider und Tim Stützle jeweils Buchstaben am Trikot haben in ihren Vereinen in Detroit und Ottawa. Ich hatte mich trotzdem gewundert, dass Moritz Müller keinen bekommt, weil er natürlich schon so das Herz dieser Mannschaft ist. Er ist nicht der beste Spieler, das ist klar, das weiß er ja auch selber. Aber er ist, glaube ich, trotzdem einer der wichtigsten. Und wenn man ihn gehört hat in den vergangenen Tagen, ne, da wurde ich auch so gefragt, wie findest du das, wie findest du die Entscheidung? Ich glaube, so richtig toll findet er es nicht, er akzeptiert es natürlich, aber er hat auch gesagt, dass er sich jetzt auch ein Stück weit zurücknehmen wird, um halt den anderen dann den Platz zu lassen, um diese Rollen auch besser ausführen zu können. Das heißt nicht, dass der beleidigt in der Ecke sitzt, dafür ist Moritz Müller gar nicht der Typ. Aber er wird nicht so vorangehen, wie er das in den vergangenen Jahren gemacht hat. Man hat das allein schon an diesen Kleinigkeiten gesehen, dass Moritz Müller jetzt seltener angefragt wird. Mal kurz, um euch das Prozedere zu erklären. Es gibt hier eine Gruppe mit den anwesenden Reporterinnen und Reportern. Und wenn Training ist oder ein Spiel ist, dann muss man bis zu einer gewissen Uhrzeit, muss man da reinschreiben, mit wem man nachher sprechen will. Und normalerweise war Müller immer einer der ersten genannten. Und dieses Mal liegt natürlich auch daran, dass da jetzt NHL-Spieler sind, die man halt sonst selten vor das Mikrofon bekommt. Aber jetzt wird Moritz Müller sehr, sehr seltener angefragt als vorher. Und deshalb kann er sich natürlich auch nicht so in den Vordergrund stellen quasi, weil wenn er nicht angefragt wird, dann kommt er ja nicht von sich aus in die Mixzone und sagt, hör mal, wer will mit mir reden? Das heißt natürlich nicht, dass es in der Kabine genauso läuft, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass seine Rolle in der Kabine auch eine andere ist als in den vergangenen Jahren.
Ja, und da muss man, glaube ich, schon auch drauf schauen, was das mit dem Gleichgewicht der Mannschaft macht. Klar, die NHL-Spieler werden sportlich die Führung übernehmen, überhaupt keine Frage, müssen sie ja auch. Ne? Also wenn das für Deutschland gut laufen soll, dann müssen die NHL-Spieler Leistung abliefern, vor allem jetzt in der Gruppenphase, gerade in den Spielen gegen Dänemark und Lettland, die du gewinnen solltest, um dann eben Zweiter zu werden, gute Ausgangssituation zu haben für ein Playoff-Spiel, vielleicht dich sogar direkt fürs Viertelfinale zu qualifizieren, damit du einen guten Eindruck machst gegen die USA, da bist du klarer Außenseiter. Auch da müssen die NHL-Spieler natürlich dagegen halten. Aber ja, Führungsspieler waren zuletzt halt andere Spieler. Wir haben es mitbekommen, letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, Moritz Seider dann auch mit dem C auf dem Trikot als Kapitän, weil Moritz Müller
das
eben
war
verletzt
schon schwer,
war.
Ne? Das, genau. Das lastete auf ihm, ne? Muss man auch so sagen. Ne?
Ja, genau. Und dann ist halt die Frage, ob du den Spielern noch nicht zusätzlich mit dem Buchstaben noch mehr auflastest und wie sie die Rolle dann auch übernehmen werden, weil Leon Dreisattel ist ja auch in der NHL nicht Kapitän, das ist Connor McDavid, bei den Edmonton Oilers, und Moritz Müller kennt diesen Job seit Jahren und weiß, wie er damit umzugehen hat, und dann zeigt das halt auch wieder, es ist eine andere deutsche Nationalmannschaft jetzt bei diesen Olympischen Spielen, und auch das ist halt ja nie da gewesen, dass es eine Mannschaft ist mit dieser Qualität, mit so vielen NHL-Spielern, mit NHL-Superstars. Und insofern ist das halt einfach auch spannend, wie dieses Turnier in dieser Konstellation läuft.
Und die Frage ist natürlich, ob das wirklich eine reine sportliche Entscheidung war, ne? Weil Harold Kreis hat klar gesagt, er hat das nicht alleine entschieden, ne? Der Verband, in dem Fall Christian Kühn, das hat mitgesprochen. Und ich würde nicht ganz ausschließen, dass da auch Marketing-Gesichtspunkte mit reinspielen. Natürlich heißt es nicht, dass Moritz Müller und gerade so Nico Sturm, dass die einen Buchstaben bräuchten, um wirklich dann in der Kabine auch eine Führungsrolle einzunehmen. Das werden sie auch so machen können. Aber nach außen hin sind das jetzt erstmal die drei Kapitäne. Und das sind nicht ganz zufällig auch die drei großen Stars, die drei großen deutschen Stars in der NHL. Also ich glaube, dass das auch ein bisschen Marketing, ein bisschen Standing und sowas nach außen verkörpern soll.
Ich glaube, wir sind einfach ein guter Mix aus Alt und Jung, aus vielleicht auch noch ein bisschen unerfahren und erfahren. Deswegen, ich glaube, einfach als Bindeglied so zu funktionieren, ist relativ gut. Und dann auch in entscheidenden Momenten vielleicht auch mal das zu sagen, was vielleicht jetzt nicht gerade gehört werden will, denke ich, wird auch dazu gehören. Und ja, wenn ich das mache, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
Moritz Seider zu seiner Rolle als Assistenzkapitän. Sportlich gesehen stehen die genannten natürlich ja außer Frage. Na, das sind überragende Spieler.
Er wird wahrscheinlich eine halbe Stunde pro Spiel spielen.
Genau, das ist einfach, das ist ein Kandidat für die Norris Trophy. Das ist einer der besten Verteidiger in der NHL, auch einer der besten Verteidiger soll es sein bei diesem Turnier. Du hast mit Leon Dreisaitl einen ehemaligen MVP und Topscorer und Top-Torschützen in der NHL. Sportliche Qualität unglaublich hoch. Tim Stützle auf dem Weg dahin, diese Zahlen auch aufzurufen, wie Leon Dreisaitl, einen Cece Petaka, der scored, und natürlich auch Nico Sturm, der unglaublich wichtige Rolle einnimmt. Eine andere Rolle natürlich, aber der vielleicht sogar noch wichtiger sein wird gegen die starken Teams und auch jetzt in der Gruppenphase. Einfach einer, der viel, viel Eis hat, dann auch im eigenen Drittel bekommt, in Unterzahl sehr, sehr wichtig wird. Ich bin vor allem auch gespannt, wie dann die Reihen tatsächlich aussehen, wie das Powerplay tatsächlich aussehen wird und ja, ob das dann auch gleich funktioniert im Auftaktspiel gegen Dänemark.
Total. Und jetzt haben wir noch gar nicht über Philipp Grubauer gesprochen, ne? Der eigentlich auf der wichtigsten Position spielt und der ja möglicherweise, also für ihn und für die deutsche Mannschaft, eine seiner besten Saisons überhaupt spielt. Ne? So ein vergangenes Jahr oder so hätte man denken können, haben die Deutschen ein Torwartproblem? Aber jetzt, wo Grubauer so stark in der NHL ist, ist das wahrscheinlich erstmal kein Problem. Allerdings, ne, das können wir jetzt hören, Grubauer sagt auch, dass dieses kleinere Eis, das ist ja nicht schmaler, aber es ist ja in der Länge noch ein bisschen weniger, was das auch für das Torwartspiel bedeutet.
Ich finde es jetzt vom Winkel einen Ticken Unterschied, also jetzt sehe ich extrem, dass es so, wow, so einen brutalen Unterschied macht, weil wir finden schon vom Winkel, manchmal müsste ein, zwei Zentimeter, finde ich, kann er jetzt falsch liegen, ja. Aber so ist mir jetzt im ersten Eindruck.
Ja, diese 1-2 Zentimeter. Wer weiß, ob die am Ende entscheidend sein können. Wir wissen, der Puck ist nicht unbedingt groß. Und wenn der 1-2 Zentimeter anders fliegt und du anders stehst, naja, ist ja für alle Torhüter das Gleiche. Und mich bisher haben die Torhüter ganz gut gespielt. Wobei ich sagen muss, das eine Tor, das erste Tor von Italien, das sah Herr Gustafsson jetzt nicht ganz so gut aus. Aber das hatte natürlich nichts mit Winkel zu tun. Da hatte einfach einen Puck, der zentral auf ihn zukam, falsch eingeschätzt.
Was ich bei den Frauen noch gehört habe, dass sie sich ein bisschen intensiver auch mit den Rundungen, mit den Ecken beschäftigt haben, wie da die Scheibe zurückspringt. Und das könnte jetzt auch interessant sein für die NHLer, die ja diese schmälere Eisfläche schon kennen. Aber wenn du trotzdem dann irgendwie ein kürzeres Eis hast, dann ist vielleicht doch irgendwas wieder ein bisschen durcheinander. Ja, was den Blick anbelangt und die Einstellung im Kopf und was weiß ich, das, was du alles unterbewusst hast. Also du solltest nichts dem Zufall überlassen. Ich habe auch schon gesehen, dass teilweise von der Bande oder vom Glas dann der Puck irgendwie ein bisschen komisch rausspringt. Und das kann natürlich dann auch mal den Unterschied ausmachen in einem engen Spiel. Insofern gut einstellen auf das Eis natürlich auch, auf die Bedingungen. Und dann kann es losgehen für Deutschland gegen Dänemark. Bernd, was machen wir mit dem Auftaktgegner?
Also auf dem Papier ist das natürlich einer, den du schlagen musst. Aber wenn wir die vergangenen Weltmeisterschaften, und da nehme ich jetzt nicht nur das vergangene Jahr, sondern auch Jahre davor gesehen, das sind das ja fast immer 50-50-Spiele. Natürlich haben die Deutschen jetzt mehr Unterstützung aus der NHL bekommen als die Dänen. Aber es ist ja nicht so, als hätten die Dänen gar nichts bekommen. Ne? Also Nikola Ehlers ist ein richtig guter Spieler. Lars Eller hat immerhin mal ein entscheidendes Tor zum Stanley Cup-Sieg geschossen. Oliver Bjørkstrand ist nicht schlecht. Freddy Andersen war jahrelang einer der besten Torhüter der Liga. Also auch da ist andere Qualität hinzugekommen. Zudem sind die sehr erfahren, sehr eingespielt. Und gerade wenn wir die DEL-Spieler von den Dänen sehen, die stehen den deutschen DEL-Spielern ja nicht so viel hinterher, oder?
Ja, aber Brugiser, Jensen und mittlerweile auch Lessen in der Verteidigung und vor allem Patrick Russell, ja, von den Kölner Haien.
Patrick Russell, der hat, weiß, wie man Tore schießt.
Genau, der hat richtig Schwung. Freddy Storm und Christian Weise, also das sind auch Spieler, glaube ich, die für so ein Turnier auch gemacht sind auf jeden Fall. Die auch
gerade auf so einem kleinen Eis, die können dir richtig auf die Nerven gehen. Ne?
Genau, und bei den NHLern kommen ja zu den vier, die du aufgezählt hast, noch zwei junge Stürmer mit dazu und ganz jünger mit Fisker Müllgaard und dazu ja auch noch Jonas Jörnberg, also die haben immerhin auch 6 NHLer mit dabei. Allerdings, und das ist schon so ein Punkt, keinen NHLer in der Verteidigung. Und Andersen würde ich auch sagen, jetzt mit seinen mittlerweile 36 Jahren, der hat schon mal bessere Zeiten gesehen. Also da würde ich schon sagen, im Tor Vorteil Deutschland. In der Verteidigung würde ich sagen, mit Moritz Seider hat einfach den besten Verteidiger auf dem Eis, auf jeden Fall. Und natürlich den besten Stürmer oder die besten 2, 3 haben die Deutschen auch. Insofern sind sie da Favorit gegen Dänemark. Auch wenn es zum Beispiel bei der letzten Weltmeisterschaft ja diese Niederlage gab, die Deutschland das Viertelfinale gekostet hat. Wo auch Nick Ehlers mit seinem Treffer, mit seinem Ausgleichstreffer natürlich eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das ist
auch natürlich auch ein Heimturnier für die Dänen. Ja. Das wollen wir nicht vergessen. Ne?
Ja, aber also ich denke trotzdem, also ich würde sagen, im Ranking ist Deutschland in dieser Gruppe Nummer 2 hinter den USA und vor Lettland, Dänemark oder Dänemark-Lettland. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich hätte auch gesagt, dass Finnland mindestens Nummer 2 ist in der Gruppe B und die verlieren halt das Auftaktspiel gegen die Slowakei. Es kann sehr, sehr schnell gehen. Unglaublich wichtig, dieses erste Spiel gegen Dänemark.
Ja,
unglaublich
wichtig, so zu starten. Ist es das wirklich? Weil eigentlich kannst du ja theoretisch auch alles vergeigen und du bist trotzdem im Achtelfinale. Ne? Natürlich willst du es nicht tun und du willst ein gutes Gefühl haben, du willst in Lauf kommen, du willst am liebsten direkt im Viertelfinale sein. Aber ich finde trotzdem, dass diese Gruppenphase bei Olympischen Spielen eine andere Wertigkeit hat als bei einer Weltmeisterschaft.
Für Finnland ja, weil wir wissen, was die in der K.O.-Phase zeigen können und auch gegen jeden Gegner. Für Deutschland würde ich dir da komplett widersprechen. Okay. Du solltest dir den zweiten Platz auf jeden Fall holen, mindestens. Na, am besten natürlich als bester Gruppenzweiter gleich ins Viertelfinale und du wirst halt in dem
Erster, ne?
Logisch, ja, am allerbesten, aber ich würde sagen, die USA ist relativ übermächtig, kann natürlich auch passieren, aber da ist Deutschland klarer Außenseiter, aber du willst halt nicht in dieser Playoff-Runde meinetwegen gegen die Slowakei spielen oder gegen Finnland, das kann ja jetzt schon alles möglich sein, wenn die auch in die Playoff-Runde
gehen.
Ja, oder genau, gegen Tschechien, Schweiz, das ist alles möglich dann in der Playoff-Runde, das willst du nicht, sondern du willst da eher dich im Ranking weit nach oben schieben und dann vielleicht eher, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, aber gegen die Franzosen oder die Italiener idealerweise antreten. Ne? Und deswegen ist, finde ich, schon wichtig, ein möglichst gutes Ranking zu holen. Ich gebe dir recht, das Turnier geht dann mit dieser Playoff-Runde nochmal neu los. Wir wissen es auch vor 8 Jahren, als Deutschland Silber gewonnen hat, haben sie die Schweizer rausgenommen in der Playoff-Runde. Die haben dann gegen Schweden gewonnen im Viertelfinale, dann haben sie Kanada geschlagen im Halbfinale und dann das Spiel gegen Russland im Finale. Also da musst also du natürlich auch...
Das waren die olympischen Athleten aus Russland. Hatte mit Russland gar nichts.
Waren es die olympischen Athleten aus Russland oder waren es die, was war das, war es dann 4 Jahre später, hieß es dann doch wieder nochmal anders, oder? Nicht OAR, sondern, weiß nicht, hieß es nochmal anders. Egal.
War nicht, auf jeden Fall nicht die Guss.
Die Guss war es nicht, ne? Und die Flagge, die russische, war ja auch noch nicht mit dabei. Nee, aber weißt du, wie ich meine? Also, erstens kannst du nicht sagen, ist jetzt egal, die Gruppenphase, bist eh in der K.O.-Runde.
Ja, nee. Aber sie ist halt nicht so wichtig wie der Wenn. Du kannst halt nicht ausscheiden, das meine ich damit.
Das ist richtig, ja. Keine Mannschaft scheidet aus. Es gibt 3 Vierergruppen. Die ersten dieser Gruppe sind im Viertelfinale und der beste Gruppenzweite. Das sind 4 Mannschaften und die anderen 8 Mannschaften spielen nochmal eine K.O.-Runde. Aber in jeder K.O.-Runde kannst du auch, was Bernd, ausscheiden. Ne? Und dann, genau, also lieber so wenig Spiele wie möglich, in denen du ausscheiden kannst. Ne? Es ist trotzdem, würde ich sagen, wenn wir jetzt auch gesehen haben, dass Finnland schlagbar ist zum Beispiel, ist Viertelfinale und auch mehr drin für Deutschland. Deswegen ist dieses Turnier natürlich auch so interessant, weil ich glaube, absolut, von ausscheiden aus der in der Playoff-Runde bis wirklich ins Halbfinale einziehen, ist alles möglich für Deutschland.
Exakt. So sehe ich das auch. Die deutsche Mannschaft kann wirklich hier ganz übel spielen und die finden irgendwie nicht zueinander und dann vielleicht verletzt sich noch jemand oder doch nochmal der Norovirus geht rum oder Gobor packt 5 Mal daneben und Seider spielt 12 Fehlpässe pro Spiel und auf einmal bist du dann sang- und klanglos im Achtelfinale raus. Aber es kann auch alles funktionieren und auf einmal stehst du im Halbfinale. Ne? Also ich finde, die Mannschaft ist so gesehen eine Wundertüte.
Über die USA werden wir sicherlich noch ausführlich reden, dann im Duell, das es gegen Deutschland gibt. Ich kommentiere heute das Spiel der USA gegen Lettland. Natürlich parallel spielt Deutschland, das schaust du dir an und dann können wir über beide Spiele ausführlich sprechen natürlich und auch schreiben. Vielleicht noch ganz kurz zu den Letten. Also Torwartposition immer geil bei den Letten mit dieses Mal Gudlewskis, Merzlikins und Schilovs und nur einen Spieler. Ach, möchte Letten ich da.
Habe ich übrigens auch schon im Restaurant gesehen. Da war ich was essen und da kamen dann die Letten rein und auch Herr Daugavin, schon war gut drauf. Ich dachte, so der DL2-Profi ist ja genauso auf meiner Ebene. Na, herzlich willkommen. Und da gab's dann, aber jetzt mal ehrlich, also nicht, dass ich hier irgendwas Schlimmes verraten will oder so, ne? Da machen die ja kein Geheimnis draus. Aber manchmal frage ich mich bei diesen Eishockey-Profis auch, habt ihr irgendwie auch Ernährungspläne? Also die sitzen da, essen alle Pizza und trinken Bier, ne? Also das war jetzt auch zugegeben, irgendwie 4 Tage vor dem Turnier oder sowas, aber irgendwie finde ich es manchmal schon ein bisschen strange.
Ja, das olympische Feeling halt dann auch mitnehmen. Ja. Ja, also da, ja, auch das gehört ja dann dazu. Und einen Spieler lege ich euch da sehr besonders ans Herz bei den Letten. Der ist erst 18, Alberts Schmitz, der ja jetzt bei der U20-Weltmeisterschaft für Lettland gespielt hat und noch nicht mal gedraftet ist in die NHL, aber ja, so ein Top-5-Kandidat mittlerweile ist. Spielt bei Jukurit.
Er gilt auf jeden Fall als bester Verteidiger des Drafts.
Ne? Genau, spielt bei Jukurit und spielt jetzt auch sein erstes Turnier für die lettische A-Nationalmannschaft. Diese Spiele folgen dann heute der Auftakt für die deutsche Mannschaft gegen Dänemark, 21:10 Uhr. Und dann schauen wir auf die Frauen, denn die sind ja schon im
die
Viertelfinale.
Die hätten ausscheiden können, genau. Haben sie aber nicht.
Ja, die hätten ausscheiden können, genau, von der Gruppenphase her, aber die Qualifikation fürs Viertelfinale war dann doch, und das ist das Positive, sehr souverän oder relativ souverän, wie auch bei den letzten Weltmeisterschaften. Also Top 8, das können wir festhalten, ist Deutschland auf jeden Fall. Nur die Frage ist, ja, wie nah sind sie dran oder wie weit sind sie weg von den Top 5 bis 6? Und auch da muss man sagen, ein Spiel verloren in der Gruppenphase, das war das Entscheidende dann um den ersten Platz gegen Schweden. Und ja, das war auch völlig in Ordnung so. Also die Schwedinnen sind erstmal weg und Deutschland sortiert sich da hinter ein, ja, irgendwie so auf Platz 6 bis 8, würde ich sagen.
Klar, das erste Spiel haben wir uns anders vorgestellt gegen die Schweden, aber ich muss auch sagen, so wie die Schweden jetzt die Gruppe dominiert haben, ja, ist es in Ordnung. Ja, wir wussten, dass es möglich ist, dass es machbar ist. Es war unser Ziel, bestmöglichst uns zu platzieren und wie gesagt, deswegen bin ich sehr zufrieden über den zweiten Platz natürlich.
Ja, das ist dann wahrscheinlich das Beste, was möglich war in dieser Gruppe. Nach der Auftaktniederlage gegen Schweden deutlich gewonnen gegen Japan 5:2. Und dann waren es aber auch enge Spiele. 2:1 nach Verlängerung gegen Frankreich. 2:1 kurz vor Schluss mit dem Siegtreffer von Laura Kluge gegen Italien. Bedeutet Platz 2. Und dann halt, wir wissen es in dem Moment jetzt noch nicht, ob wirklich Kanada gegen Finnland gewonnen hat. Aber wir gehen davon aus.
Zumindest führen sie aktuell die Kanadierin.
Genau. Und das würde dann bedeuten, Kanada im Viertelfinale, nachdem Kanada in der Gruppenphase gegen die USA 0:5 verloren hat, und glaube ich jetzt auch in der K.O.-Phase so einiges gut machen will.
Ja, und auch da sind wir wieder beim Thema Alter, obwohl ja die Frauen im Gegensatz zu den Männern immer mit ihren Top-Teams spielen durften. Aber in Kanada brennt ja gerade so ziemlich der Baum, weil dieses 0-5 der Kanadierin war ja jetzt nicht die erste klare Niederlage gegen die Amerikanerinnen in den letzten Monaten und Jahren. Und dort heißt es, ihr habt irgendwie einen Umbruch verpasst, ne? Ihr habt immer noch diesen, also ich habe einen ganz lustigen Vergleich gehört, so in der NHL ist der Old Boys Club und die kanadische Nationalmannschaft ist der Old Girls Club, dass die auch alle so zusammenhängen und eben dazu zu wenig junge Spielerinnen ranholen. Die Amerikanerinnen haben es gemacht, klar, haben vielleicht auch ein bisschen mehr College-Spielerinnen. Und deswegen sind die Kanadierinnen da ziemlich hinten dran. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass Marie-Philippe Poulin sich verletzt hat. Aber insgesamt sind die Amerikanerinnen schon ein Stück voraus, was aber nicht ansatzweise bedeutet, dass das Spiel gegen Kanada, wenn es denn so kommt, für die deutschen Frauen einfacher wird. Also wir haben es ja in unseren drei Gedanken nach dem Spiel mal ein bisschen ketzerisch als Draußenseiter bezeichnet, sind die deutschen Frauen nicht Außenseiter, sondern Draußenseiter. Weil eigentlich hast du de facto ja keine Chance.
Letztendlich haben wir nichts zu verlieren. Also ich glaube, kann nur gut für uns ausgehen, egal wie es ausgeht. Und ich glaube, dementsprechend können wir auch mit relativer Leichtigkeit ins Spiel reingehen. Ich glaube, wenn man nicht dran glaubt, dann hat man schon verloren. Ich glaube, man muss daran glauben, dass es funktionieren kann, dass es natürlich nicht leicht wird. Das ist keine Frage. Wie gesagt, Kanada, USA spielen nochmal in einer anderen Liga, aber auch die sind an einem schlechten Tag schlagbar und man weiß nie, wann der Tag kommt. Deswegen werden wir uns darauf vorbereiten und unser Bestes geben, uns den möglichst schwer zu machen.
Laura Kluge zum Viertelfinale gegen wahrscheinlich die Kanadierinnen. Ja, logisch, es ist immer eine Möglichkeit da in einem Eishockeyspiel, aber ja, das wäre die größte Sensation im Eishockey der Frauen, vielleicht die größte Sensation im Eishockey schlechthin bei Olympischen Spielen, wenn Deutschland Kanada schlagen würde. Aber du hast trotzdem natürlich immer eine Chance, auch wenn sie in dem Fall minimal ist. Aber gehen wir nochmal zurück zur Gruppenphase. Ich glaube, Daria Gleisner hat das auch nochmal erwähnt und finde ich auch richtig getroffen, dass die Schwedinnen einfach zu stark sind. Und nachdem Deutschland bei der WM 2024 Schweden ja noch geschlagen hat und dann knapp gegen Tschechien verloren hat im Viertelfinale, gab es ja letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft schon die Niederlage gegen Schweden und dieses Mal noch einmal. Und ja, die Schwedinnen haben richtig aufgeholt in den letzten Jahren und sind wieder auf dem Weg, vielleicht sogar in Richtung Medaille. Sprich also Deutschland selbst in dieser schwächeren Gruppe 2, nur in Anführungsstrichen die Nummer 2. Wo steht das Eishockey der Frauen aktuell und gibt es Anlass zu Sorge oder ist es halt einfach so, wie es momentan ist?
Sorge weiß ich gar nicht, ne? Weil erinnere dich an unser Gespräch mit Ronja Jeneke, die sagt ja schon, dass in den vergangenen Jahren sich dieses Team mehr oder weniger von alleine aufgestellt hat und es wenig Konkurrenzkampf gab, gerade in den vorderen Reihen. Das wird sich in den nächsten Jahren ändern, weil da von unten was nachkommt. Deshalb glaube ich, ist die Zukunft jetzt nicht so komplett schlecht. Aber wenn man sieht, was bei den anderen Nationen alles nachkommt, gerade was in Tschechien passiert ist, was jetzt wieder in Schweden passiert, was künftig in der Schweiz passiert, mit den ganzen jungen Spielerinnen, du hast sie schon erwähnt, ne? Die so stark gespielt haben da, ne? Da weiß ich nicht, ob Deutschland da eher näher ranrückt oder eher weiter weg ist. Andererseits muss man sagen, Stand jetzt ist Deutschland so die Nummer 7 der Welt. Das ist ja auch nicht ganz so verkehrt, ne?
Ja, aber das könnte ja vielleicht auch das Fazit insgesamt dieses olympischen Turniers sein, dass Deutschland da auch bei den Männern ungefähr landet. Auch das kann ja passieren. Und dann ist es halt, finde ich, immer so ein bisschen vielleicht gefährlich, weil man denkt, ja, war schon okay, ne, bei den Frauen, jetzt bist du wieder ins Viertelfinale, hast ein K.O.-Spiel gehabt, bei den Männern könnte es auch passieren, ja, du hast dann sogar zwei K.O.-Spiele, hast vielleicht dann ein Viertelfinale, das ist alles noch Spekulation, aber dass du vielleicht dann knapp verlierst und dann stehst du halt auf, ja, 7-8 und dann sagst du, das passt schon ungefähr, aber also vor dem Turnier hieß es ja bei den Frauen auch, na, Halbfinale, das Wort ist gefallen und bei den Männern, ja, auch da gibt es Medaillen für 1, 2 und 3. Und für 6, 7, 8 oder so halt nicht. Und das sollte ja perspektivisch das Ziel sein, dass es bei so einem Best-on-Best-Turnier richtig schwer ist, ist auch klar. Dennoch, ja, den Anschluss nicht verlieren, das heißt es halt. Und dann muss die Arbeit natürlich weitergehen im Nachwuchs, auch was die Strukturen anbelangt. Und insofern bin ich sehr gespannt, was dann auch noch bei den Männern jetzt uns dieses Turnier bietet und wie gut es dann tatsächlich sein wird.
Ja, aber auch bei den Frauen. Und auch da siehst du natürlich, wer diese Mannschaft trägt. Sandra Abschreiter ist die überragende Torhüterin, die jedes Spiel gemacht hat. Hätte ich auch übrigens nicht gedacht, dass sie bei allen Spielen von der ersten bis zur letzten Minute im Tor steht. Hinten Nina Jupp-Smith, die ja fast eine halbe Stunde pro Spiel spielt und der man das auch ansieht. Also was die eine Ruhe an der Scheibe hat, wie oft die gegnerische Angriffe irgendwie kaputt macht oder wie schnell die auch wieder hinten ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber wann es war, aber es war im Spiel gegen Italien. Da hat sie quasi einen Angriff eingeleitet, kam zum Schuss, irgendjemand, dann ging der Puck in die andere Richtung und sie war die erste, die wieder hinten war. Du siehst ja natürlich, dass die ganz anders ausgebildet wurde, weil die halt ihr Leben in Kanada verbracht hat und wahrscheinlich 1000 oder noch mehr Trainingsstunden mehr in die Knochen hat als die ganzen anderen. Und die ist so überragend, wirklich die mit Abstand beste deutsche Verteidigerin, ohne jetzt da gleichzeitig irgendwie was zu wollen, aber Nina Jungs-Mist spielt einfach auf einem anderen Level. Und vorne ist es Laura Kluge. Ich meine, guck dir an, Laura Kluge ist stand jetzt die Topscorerin des kompletten Turniers. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht.
Freut mich natürlich, aber sowas ist tatsächlich für mich relativ irrelevant. Also mich freut einfach, wenn wir als Mannschaft Erfolg haben und wenn ich dazu beitragen kann, dann ist das natürlich schön.
Glaubst du, das ist auch, dass man in Boston guckt, wie du hier spielst, dass du vielleicht ein bisschen größere Chance kriegst?
Ich weiß es nicht, aber ich denke da auch relativ wenig drüber nach. Also ich habe hier eine ganz andere Rolle, als ich die in Boston habe und deswegen probiere ich einfach so gut es geht, meine Rolle hier auszufüllen und der Mannschaft zu helfen.
Ja, ich würde sagen, das hat sie gemacht. Ne? Also in jedem Spiel, das Deutschland gewonnen hat, war sie mit die entscheidende Spielerin. Ich glaube, gegen Japan hat sie 4 Punkte gemacht. Dann hat sie ein Tor gemacht im Spiel gegen Frankreich und sie hat das eine Tor gegen Italien mehr oder weniger auch schon gemacht, hat sie den Puck also schön über die linke Seite gebracht, in die Mitte gepasst. Ob Emily Nix da noch dran war, okay, ist ja auch echt egal. Punkt für Kluge und am Ende halt dieser sensationelle Antritt und dieser Move. Und du hast wirklich gemerkt, wenn sie auf dem Eis ist, ist die deutsche Mannschaft eine andere. Und ja, du brauchst halt mehr solche Spielerinnen. Natürlich ist es schwierig, du kannst nicht von heute auf morgen sagen, wir haben jetzt eine Breite von irgendwie 20 Spielerinnen, die PWHL spielen, aber du siehst halt auch schon einen großen Unterschied. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht von den Welke-Zwillingen, ehrlich gesagt. Ich fand die ja sonst echt stark bei den Turnieren. Das sind ja immerhin auch die, die Deutschland zu diesem Olympischen Turnier geschossen haben, aber ich finde, die fallen hier bisher überhaupt nicht auf.
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich würde sagen, insgesamt, also die Welke-Zwillinge waren auf dem Eis, als Nina Jobe-Smith das Tor geschossen hat in der Verlängerung gegen Frankreich. Also haben sie zumindest einen Impact gehabt. Aber in 5 gegen 5 bin ich bei dir. Also sie haben ihre Szenen, aber haben halt noch nicht so gescored wie die erste Reihe. Es ist wirklich so, dass Kluge, Nix und Hadraschek die Mannschaft tragen und die Punkte einfach machen. Und in der Defensive vor allem halt Nina Jobe-Smith auffällig ist. Also ich fand Daria Gleisner auch nach vorne mit ein paar richtig guten Aktionen, ja, vor allem im Spiel gegen Japan und auch eine, die natürlich mit Härte da vorangeht. Aber es war ja auch vor dem Turnier relativ klar, dass diese Achselabstreiter Jobe-Smith und Kluge wichtig sein wird und die ist es jetzt tatsächlich auch. Ne? Also das ist, wenn eine von den drei ausfallen würde, das wäre richtig schlimm für die deutsche Mannschaft. Nina Jobe-Smith mit über 25 Minuten Eiszeit pro Spiel, gleich mit dem allerersten Tor für Deutschland gegen Schweden, als sie ja geführt haben. Dann natürlich mit dem Game-Winner auch im Tor gegen im Spiel gegen Frankreich, also mit diesen zwei Buden. Und eine, die jetzt auch so ein bisschen uns mal ein bisschen das Flair näher bringt aus dem olympischen Dorf. Antwort auf Englisch. Ihr wisst das, wenn ihr den Podcast schon länger hört. Die spricht auch sehr gut Deutsch. Aber die schreibenden Kollegen haben sie natürlich wieder auf Englisch gefragt, damit die Antwort noch flüssiger ist.
Nein. Sie kam an und ich habe gesagt, Nina, Deutsch oder Englisch? Und sie sagte, boah, so kurz nach dem Spiel lieber Englisch. Ja. Das war's, ne?
Das hat sie gesagt.
Yeah, I didn't come in with a lot of expectations, but it's been really cool to just interact with other players, see other players in our village and how they carry themselves in their day-to-day life, how they prepare, how they train, I think is very cool. Not something you get to witness either really much often on the men's side either. So really cool to be a part of men's and women's hockey and then as well to see the other athletes in our village.
Also der Austausch mit den anderen Athletinnen und Athleten und auch zu sehen, wie die sich auf Spiele vorbereiten, wie die dann auch sich geben im Olympischen Dorf, wie sich nachspielen, dann auch erholen, Regeneration, das natürlich alles zu sehen bei diesen Olympischen Spielen für Jobe.
Ich weiß nicht, haben wir den Ton jetzt auch oder hast du den rausgeschnitten, dass sie gesagt hat, dass die anderen aber so Angst vor den Eishockeyspielerinnen haben? Ist das drin?
Habe ich jetzt nicht, aber Thema Norovirus, ne? Das genau,
weil natürlich das finnische Team raus war durch ein Norovirus, dann gab es ja angeblich einen Fall bei den Schweizerinnen und Nina Jobe-Smith hat dann auch so gesagt, dass sie natürlich vielleicht so gern mit mehreren Leuten unterhalten hätte von anderen Sportarten, aber die alle so einen großen Bogen um die Eishockeyspielerin gemacht haben, nach dem Motto, ihr seid alle verseucht, geht mal weg hier. Und sie kann das natürlich auch verstehen, weil wenn du in der Mannschaftssportart dabei bist, die irgendwie über anderthalb Wochen ein Turnier hat, dann kannst du vielleicht mal sagen, okay, ich muss mal ein Training ausfallen lassen, ich muss mal irgendwie ein Spiel ausfallen lassen, aber dann bin ich noch im Wettbewerb. Aber andere, wie wir eben schon mal sagten, die genau fokussiert sind auf einen Tag, auf den sie vielleicht 4 oder noch mehr Jahre hingearbeitet haben, da willst du dich natürlich nicht mit irgendein Virus anstecken und dann ist dein großer Lebenstraum auf einmal weg, weil du irgendwie der falschen Person guten Tag gesagt hast.
Wir verfolgen weiterhin auch hier im Podcast, wie sich das Turnier der Frauen entwickelt. Wenn ihr supportet über startnext.com/olympia-2026 mit mindestens 5 Euro, dann kriegt ihr auch täglich unsere 10 Minuten Eishockey. Das ist unser täglicher Podcast, wo es dann wirklich tagesaktuell um die Spiele geht, um die Ergebnisse. Also ihr werdet rundum versorgt über diese Olympischen Spiele, berichten wir im Podcast und eben auch mit Texten nach allen Deutschlandspielen. Mal schauen, wie es für die deutsche Mannschaft der Frauen dann läuft im Spiel gegen wahrscheinlich Kanada und mal schauen, wie das Auftaktspiel gegen Dänemark läuft bei den Männern.
Und vor allen Dingen, das Schöne ist, wenn es denn so kommt, dass die deutsche Mannschaft gegen Kanada spielt, zumindest nach den Infos, die die IIHF gestern über ihre Kanäle rausgehauen hat, könnt ihr euch am Samstag einen schönen Eishockey-Tag machen. Dann spielen nämlich um 12.10 Uhr die deutschen Männer gegen Lettland und um 16.40 Uhr spielen die Frauen dann gegen Kanada. Das heißt, hintereinander deutsche Männer, deutsche Frauen.
So soll das sein und wir werden dann hier wieder drüber sprechen und wir schicken euch die drei Gedanken zum Deutschlandspiel, wenn ihr denn bei Startnext mit dabei seid. Vielen Dank und Grüße an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank und Grüße an den Fetzer.
Und euch viel Spaß heute Abend beim Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Dänemark.